Es ist Krieg in Europa und er treibt seltsame Blüten in der Bundesrepublik. Während die einen nächtelang große Feuerbälle bewundern, die den Nachthimmel über ukrainischen Militärstützpunkten illuminieren, frönen die anderen einem völlig neuen Hobby, das für sie endlich salonfähig geworden ist. Die Rede ist nicht von Russendisco, sondern von Russendissen. Wie kommt es zu diesem Phänomen? Und gibt es in der Ukraine wirklich ein Nazi-Regime? Über all das rede ich heute mit meinen Gästen. Mein Name ist Norbert Fleischer und herzlich willkommen bei Junost. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und bei mir ist heute wieder Wilhelm Dumpke-Schulz, der Filmemacher. Hallo.
Hallo. Ich
grüße dich, Wilhelm. Wilhelm, ja, Wladimir Putin hat gesagt, er müsse die Ukraine entnazifizieren und demilitarisieren. Jetzt gibt es große Zweifel in den deutschen Nachrichtensendungen. Was meint er denn mit entnazifizieren? Gibt es denn da überhaupt Nazis?
Ja, das ist ja die große Frage, die so im Raum rumgeistert, im Prinzip schon seit 8 Jahren, weil die Massenmedien, das ging ja 2014 los, die haben immer behauptet, alles Lüge. Herr Kleber setzte sich da auf seinen Moderatorentisch und sagte, wir haben recherchiert, wir haben keine Nazis gefunden. Zur gleichen Zeit hat Gregor Gysi sich maßlos im Bundestag aufgeregt, wie man denn mit den Faschisten, die dort nach dem Putsch in sämtlichen Regierungsämtern, Sicherheitsapparat und so weiter, sich da breit gemacht haben, wie man mit solchen Leuten überhaupt reden kann. Also das sind ja zwei völlig konträre Ansichten. Diese faschistischen Organisationen, da gibt es so viele Informationsquellen, wo man sich belesen kann, die da sind. Es sind nach meiner Schätzung etwa 80 verschiedene faschistische Organisationen in der Ukraine, sowohl politische, aber eben großteils auch paramilitärische, darunter welche wie zum Beispiel UNO, die Faschistenorganisation von Stefan Bandera, die im Zweiten Weltkrieg schon Juden, Polen, Kommunisten, Russen ermordet hat, Tausende von Tote auf ihrem Gewissen haben, die dann nach dem Krieg bis 1955 weitergekämpft haben, da erst militärisch besiegt wurden, denn bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion von der CIA unterstützt worden sind mit Waffen, mit Ausbildern, mit Funkgeräten, mit Material und die jetzt ihr Unwesen in der Ostukraine treiben seit 8 Jahren. Und da Russen ermorden, die in ihrem Sprachverständnis Kartoffelkäfer sind. Das heißt, wenn man sich die Pamphlete dieser Organisationen ansieht, die sind ja alle im Internet. Jeder kann gucken, jeder kann recherchieren, jeder kann nachlesen, wenn er denn willens überhaupt ist. Die wollen bei allen das Gleiche, die Ideologie Ukraine über alles, Ukrainer über alles. Ukrainisieren gegen die anderen Minderheiten. Und es sind ja nicht nur Russen, es sind ja auch Ungarn, Griechen, Juden. Also da gibt es ja noch sehr viel mehr Ethnien. Und diese Organisationen, die sind da, die haben unglaubliche Verbrechen begangen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass da nie drüber berichtet wurde, nie thematisiert wurde. Und deswegen entsteht jetzt die Frage, ja, gibt es da überhaupt Faschisten? Oh ja, die gibt es.
Naja, ob nie berichtet worden ist, das würde ich jetzt nicht so definitiv behaupten. Jedenfalls wurde nicht so umfänglich darüber berichtet, wie man könnte. Deswegen holen wir das ja ein bisschen nach. Du hast ja da eine Übersicht gemacht in deinem Vortrag. Wir können hier ein paar Nazi-Organisationen daraus mal kurz vorstellen. Vielleicht kannst du, wir gehen die mal der Reihe nach durch und vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, Wilhelm.
Also am bekanntesten, wenn man sich überhaupt damit beschäftigt oder schon mal irgendwo was gehört und gelesen hat, ist wahrscheinlich der rechte Sektor, Pravi Sektor. Der hat sich ja im November 2013, als denn so die ganze Sache da losging, auf dem Maidan gegründet als eine Dachorganisation von faschistischen Organisationen. Und seitdem hat er schon, denke ich, innerhalb der Ukraine und besonders bei den russischstämmigen oder ethnischen Russen sehr von sich reden gemacht. Also auf den rechten Sektor gehen da etliche Verbrechen. Er war ja auch beteiligt beim Sturm vom Majinski-Park. Das war so ein Unterstützungslager, der für die Janukowitsch-Regierung in Minsk, über das meines Wissens auch nie berichtet wurde. Da hat er schon die ersten Menschen ermordet, denn als die vom Protestlager zurückfahren wollten auf die Krim, den Buskonvoi überfallen, Fahrer erschossen, Busse verbrannt, über 20 Menschen ermordet und so weiter. Bis Odessa treibt er sein Unwesen, hunderte, tausende Menschenleben offen ihr Wissen. Also da denn nicht von Faschisten zu reden, weiß ich nicht. Was sind das denn?
Das ist jetzt nicht die einzige Vereinigung. Dann haben wir noch die all-ukrainische Vereinigung Svoboda. Kannst du dazu was sagen?
Die müsste theoretisch auch am bekanntesten sein, aber es gab ja diese drei Oppositionsführer, mit denen Herr Steinmeier 2014 verhandelt hat. Und in den Nachrichten, ich habe mir das ja auch alles runtergeladen, ihr könnt es nachweisen, ich habe die immer noch in der Mediathek, sind die ja nicht mehr. Da wird denn sowohl bei ARD als auch ZDF immer die ersten beiden Oppositionsführer genannt und der dritte nicht. Der wurde namentlich nie genannt, auch wenn Herr Steinmeier die Hand von dem schüttelte. Und das war der Chef der faschistischen Svoboda-Partei, mit dem Herr Steinmeier da verhandelt hat, der Herr Tannibok, die auch eine eigene faschistische Bataillon an der Ostfront haben und da auch für also unzählige Tote unter der russischen Zivilbevölkerung verantwortlich sind.
Mhm. Ja, also kann einem Angst werden. Was ist das hier, die UNA-UNSO?
Ja, das dürfte wahrscheinlich die innerhalb der Ukraine bekannteste Organisation sein. Eigentlich müsste jeder Deutsche die auch kennen. UNA-UNSO ist die Organisation von, also es war eine zweigeteilte Organisation. Ihr habt einen politischen Arm und einen militärischen Arm. Und das ist die Organisation von Stefan Bandera, von dem Faschistenführer, der in der braunen Hauptstadt Deutschlands in München da seinen Lebensabend verbracht hat nach dem Krieg, bis er dann 55, sein unseliges Ende gefunden hat. Und die haben schon während des Zweiten Weltkriegs Tausende von Juden, von Kommunisten, von Polen, von Russen ermordet, wurden dann nach dem Krieg von der CIA gepampert bis Anfang der 90er Jahre mit Ausbildern, mit Geld, mit Funkgeräten, mit Material. Und die treiben jetzt nach wie vor immer noch ihr Unwesen in der Ukraine, ermorden Russen, weil ihnen diese Ethnie nicht gefällt, diese Kartoffelkäfer, die nur unbedingt ausgerottet werden müssen.
Okay. Was ist das für eine Organisation?
Ist im Prinzip so ähnlich. Trüsop ist auch so eine Nationalistenpartei. Also wir könnten jetzt im Prinzip 20 so eine Organisation, 30, 40 so eine Organisation aufzählen, die an sich von einer Personenanzahl. Manche haben nur 200 Mitglieder, andere haben 5000 Mitglieder. Also das ist sehr differenziert. Aber wenn man sich die, Kongress ukrainischer Nationalisten, den gibt's auch schon sehr lange. Den gab's auch schon während dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich die inhaltlichen Pamphlete ansieht, von denen ist alles identisch. Alle berufen sich auf Stefan Bandera. Alle wollen die Ukraine ukrainisieren. Alle wollen was gegen die Russen machen, also hier zum Beispiel die Sozialnationale Versammlung, der Chef von denen, der Parteivorsitzende ist, der Chef vom Azov-Bataillon, was ja auch so manchen bekannt sein, bekannt ist, die sich jetzt in Wohngebäuden verschanzen mit Geiseln und denn die russische Armee dazu provozieren wollen, dass sie die Wohngebiete angreifen und dann die Geiseln quasi dann mitgetötet werden, um das denn den Russen, der russischen Armee in die Schuhe zu schieben. Also solche Verbrecher mit diesem SS-Symbol im Wappen.
Das ist die Wolfsangel, ne?
Ja, die Wolfsangel von der Waffen-SS. Das heißt, diese paramilitärischen Organisationen, da gibt's ja auch Dutzende von Bataillonen, die in der Regel Oligarchen finanziert sind. Kolomoyski finanziert alleine zwei Faschistenbataillone. Das Azov-Bataillon ist militärisch hochgerüstet, hauptsächlich amerikanische Waffen. Und alle diese faschistischen Organisationen ist so ähnlich wie mit der Ukrainisierung. Und Stefan Bandera, die zweite Traditionslinie, die sie überall offen äußern, ist die SS-Division Galizien. Nur kann man natürlich sagen, wer sich als Traditionserfüller einer SS-Division sieht, ist ein lupenreiner Westdemokrat. So kann man natürlich rangehen. Und dann ermordet der bloß Kartoffelkäfer. Das heißt, der ist ja so eine Art Kammerjäger. Und das ist natürlich ganz was Tolles. Das müssen wir finanzieren, mit Waffen ausstatten und für diese Leute auf die Straße gehen, dass sie weiter kämpfen und morden können. Also ich finde es ein bisschen fragwürdig, was hier passiert.
Dann haben wir hier noch die Organisation Patriot der Ukraine.
Ist so ähnlich. Also das könnte man, steht ja auch da, 96 als Jugendorganisation.
Das sind die jungen Nazis. Gegründet,
paramilitärisch, also die waren zum Beispiel auch an dem Mord Assassin in Odessa beteiligt, Patriot der Ukraine. Also die tauchen überall auf im Verbund. Ja, die sind nicht so, dass sie irgendwie Berührungsängste haben, sondern die gehen so mit geballter Ladung vor, wenn man denn die Nazi-Aufmärsche sieht. Da habe ich ja auch etliche Aufnahmen von Odessa und woanders. Dann tauchen die alle so hintereinander, nacheinander auf. Die gehen immer am Pult, die Organisationen. Das ist so eine richtige, wie könnte man das sagen, nationalfaschistische Phalanx, ja. Also die dann eben bloß in zig Organisationen aufgespaltet ist. Das hat vielleicht auch mit Geldgebern zu tun, keine Ahnung. Also weil ein Geldgeber sagt, wir fördern nur eine Organisation und nicht alle. Hier Azov-Bataillon mit dem Wappen der SS. Und da sind zum Beispiel, das ist ja auch wahrscheinlich einigen bekannt, auch sehr viele Ausländer in diesem Azov-Bataillon. Da gab es Leute, die sich da intensiver mit beschäftigt haben, also auch mit einzelnen Personen.
Ja, Wilhelm, das sind wirklich einige Organisationen, die dort in der Ukraine tätig sind und teilweise wie das Azov-Bataillon ja auch vom Staat unterstützt, finanziert und tatkräftig mitgeholfen bekommen. Ja, diese Leute, man könnte auch umgangssprachlich Nazis zu denen sagen, haben ja an geschichtlichen Ereignissen mitgewirkt, wie zum Beispiel dem Überfall auf die Leute im Gewerkschaftshaus in Odessa. Du hast darüber diesen Film gemacht. Wir sehen hier Ausschnitte aus Remember Odessa, mehrfach preisgekrönt. Wilhelm, ja, was sind denn das hier für Leute, die hier demonstrieren? Du hast ja diese Szene gefilmt und hast auch dich eindringlich mit diesem Thema beschäftigt. Was ist denn da genau passiert, Wilhelm? Und welche Rolle haben denn die Nazis dabei gespielt?
Ja, also hier läuft es ja nach wie vor seit 8 Jahren unter dem Begriff pro-russische Separatisten, was ja nun sehr polemisch, ideologisch belasteter Propagandabegriff weil darum hinket nie. Das sind Vertreter der Anti-Maidan-Bewegung. Anti-Maidan-Bewegung heißt, sie haben gesagt, da hat ein Putsch in Kiew stattgefunden, der von den nationalistisch-faschistischen Gewalttätern auch getragen wurde, der antidemokratisch war, verfassungswidrig war, und dem widersetzen wir uns, weil wir sind russischer Herkunft, mit russischer Tradition, russischer Sprache, und wir lassen uns nicht von Gewalttätern, Mördern und Terroristen ukrainisieren. Und deswegen wurde in Odessa nach dem Putsch so ein Protestlager errichtet. Das war das größte im Bereich Ost-Südukraine. Und da waren an Wochenenden 20, 30, 40.000 Menschen jedes Wochenende, die.
Vielleicht können wir ganz kurz mal auf die Bilder eingehen. Das sind hier die Nazis, die direkt in dem Gewerkschaftshaus suchen nach Überlebenden. Kannst du dazu was sagen?
Ja, na, wie man sieht, es waren etwa 300 Schaften vom Maidan, die meisten aus der Westukraine, aber auch Leute, auch Faschisten aus Odessa, obwohl die da eine ganz kleine Minderheit sind, die auch bekannt sind unter den Leuten, und die sind da rein und haben da ihre Opfer gesucht, also erschlagen, erdrosselt, ermordet, erschossen, verbrannt. Und das war eine Säuberungsaktion gegen den antifaschistisch-demokratischen Widerstand der Anti-Maidan-Bewegung, um ein Exempel zu statuieren. Also da gibt's unzählige Filmaufnahmen, da hat kein Mensch irgendwen dran gehindert zu filmen, weil ein Exempel statuiert werden sollte, um den Restwiderstand in der Ost- und Südukraine gegen die Putschistenregierung in Kiew zu brechen. Deswegen gibt's da auch so viel Material darüber, und die Leute sind eigentlich bekannt, die Täter, sind aber nie bestraft worden.
Die Menschen, die wir hier sehen, vor allem ältere Frauen, das sind Mütter von den und andere Angehörige von den Menschen, die in diesem Haus qualvoll verendet sind oder nachdem sie aus dem Fenster gesprungen sind, um dem Feuer zu entgehen, am Boden dann mit Metallstangen totgeprügelt wurden oder dort noch angezündet wurden. Ja, ein großes Trauma dieser Gesellschaft, könnte man sagen.
Ja, das ist absolut zutreffend, weil diese Odessa, was hier ja auch mit aller Macht verhindert wird, dass es thematisiert wird in der deutschen Öffentlichkeit, hat für die, also man spricht ja von der russischen Welt, ja, also von dem ganzen russischen ethnischen Sprachraum, und der ist ja größer als die Russische Föderation, hat in dieser ganzen russischen Welt das war ein absolutes Schockerlebnis. Also mit jedem, man kann nach Russland fahren, sich mit einer Blumenfrau, Apotheker, weiß ich wem, Kellner unterhalten. Alle wissen über Odessa Bescheid und allen sitzt dieser Schock noch in den Gliedern, wie es sein kann, dass Menschen so brutal und bestialisch ermordet werden, nur weil sie Russen sind, nur weil sie ihre Kultur bewahren wollen, nur weil sie ihre Sprache bewahren wollen. Und das ist ein traumatisches Erlebnis, was bis heute wirkt und sicher auch einer der Auslöser war zu dem, was da heute in der Ukraine passiert, wo man sagt, diese Mörder müssen vor Gericht gestellt werden. Da muss eine Entnazifizierung stattfinden. Die brauchen eine Gerichtsverhandlung. Das muss die Weltöffentlichkeit erfahren, was das für Verbrecher sind. Die ukrainische Regierung hat das nicht gemacht, hat wohl keiner vor Gericht gestellt. Es gab keine Bestrafung. Und der Westen hat sich da einen Dreck drum geschert. Der wollte das überhaupt nicht wissen, was da passiert ist. Und ich denke, da werden wir noch so einige Sachen erleben, wenn da diese Prozesse stattfinden, die neuen Nürnberger Prozesse, vielleicht wären es ja Odessa-Prozesse, wo denn an die Öffentlichkeit kommt, was in den letzten Jahren da alles an Massenmorden, Terror und Verbrechen begangen worden sind.
Ja, okay, Wilhelm, also ein sehr eindrucksvoller Film, macht sehr nachdenklich, ist vor allem nicht zu empfehlen, den anzuschauen, bevor man schlafen gehen will. Nun war Odessa nicht die einzige Aktion, die wir den Nazis da zu verdanken haben in der Ukraine. Das russische Außenministerium war so nett, an die Weltöffentlichkeit eine PDF-Datei, eine Aufbereitung rauszuschicken über die Aktivitäten der Neonazis, die natürlich erstens mal auf dem Euromaidan schon eine große Rolle gespielt haben. Wir haben eben gelernt aus dem, was Wilhelm gesagt hat, dass ohne diesen Bestandteil der Neonazis der Euromaidan so nicht hätte stattfinden können. Das sind also hier Auflistungen, Verlinkungen zu Menschenrechtsverletzungen, Kindern, die gestorben sind, die dem Terror von rechtsradikalen Banden zum Opfer gefallen sind, die aber auch bei Militärschlägen zu Tode gekommen sind. Wir haben hier zum Beispiel ein Massengrab, eines von vielen. Kannst du dazu etwas erzählen, Wilhelm? Wie ist denn die Lage? Das ist ja jetzt in der Ostukraine, also im Bereich Donetsk, Lugansk, vielleicht noch ein kleines bisschen westlich davon. Was hat dort stattgefunden in den letzten 8 Jahren?
Die Massengräber, um die es da geht, die sind im Vorjahr entdeckt worden. Das heißt, die sind auf dem Territorium dessen, also Lugansk-Republik, Donetsk-Republik, wie es in den 8 Jahren war. Also das ist ja ein relativ kleines Territorium, umfasst ja nicht die ganzen Oblaste, also nicht die Gesamtheit der Oblaste, sondern nur einen Teil. Und da hat man im vergangenen Jahr begonnen, also Massengräber auszuheben. Und diese Massengräber, da sind Tote drin aus den Kriegshandlungen in der Anfangsphase 2014, als ja die ukrainische Armee, aber eben großteils die faschistischen Bataillone, die ja unter dem Begriff Nationalgarde firmieren. Also die sind ja nicht Teil der ukrainischen Armee, da muss man eine Trennung machen. ukrainische Armee und Nationalgarde. Die Nationalgarde sind die faschistischen Militärs und die Armee ist eben normale Armee wie hier Bundeswehr. So, und die waren ja sehr weit vorgedrungen, die hatten ja Lugansk eingekesselt, also die waren, bis sie zurückgeschlagen wurden und in diesen Kampfhandlungen, die so intensiv waren und so blutig waren im Jahr 2014, also die Tausende von Menschenleben gekostet haben, da hat man dann eben schnell, weiß ich, wenn da so ein Bus ausgelöscht wurde oder eine halbe Dorfbevölkerung, hat man die schnell irgendwo beerdigt, um also die Leichen nicht rumliegen zu lassen. Und die
verscharrt
hat
wie Hunde, wie man sagt, ne?
Bitte?
Verscharrt wie einen Hund.
Ja, aber man muss auch die Umstände sehen. Also die Massengräber sind ja jetzt nicht unbedingt von den Faschisten angelegt worden, sondern das waren teilweise auch selber die Dorfbevölkerung. Was willst du machen? Vorne stehen die Panzer, hinten wird geschossen, die Geschosse fliegen rüber. Also schaffst du die irgendwie schnell unter der Erde. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Massengrab sein, was die Faschisten angelegt haben. Das können auch die Dorfbevölkerung selber gewesen sein. Aber eben unter Kriegsbedingungen, da hast du keine Zeit, noch für jeden einen Sarg anzufertigen und eine Trauerfeier abzuhalten, wenn gekämpft wird. Und solche Massengräber sind das.
Es gibt einige Geschichten, die seitdem da die Runde machen. Das eine ist die Madonna von Golovka, sehen wir hier. Das ist eine junge Frau, die also ja im Park mit ihrem Kleinkind gespielt hat. Wir sehen also hier ein Vorher- und Nachher-Zusammenstellung. Zum Glück haben wir dieses Foto in dieser Präsentation nicht in voller Größe. Und liebe Zuschauer, es macht auch keinen Spaß, sich das anzuschauen. Es gibt noch weitere Bilder in dieser Kategorie und die sind also alle kein Spaß, sich die anzuschauen. Ja, liebe Zuschauer, über das Leben in der Ostukraine, über die Angriffe der rechtsradikalen Truppen und des ukrainischen Militärs, beides sind auch deckungsgleich miteinander, habe ich gesprochen mit der Journalistin Alina Lipp, die sich dort befindet im Moment, die in Donetsk eine Wohnung hat und jeden Tag die Kriegsschäden begutachtet. Und wir schauen uns dieses Interview jetzt an. Und bei mir ist jetzt die deutsche Journalistin Alina Lipp, aufgewachsen in einer Kleinstadt bei Hamburg, allerdings wohnhaft in Donetsk in der Ostukraine, mitten im Kriegsgebiet. Hallo Alina.
Hallo zusammen.
Hallo. Alina, wie war die Nacht? Hast du einigermaßen schlafen können? Wie ist die Lage?
Heute ging es tatsächlich. Die letzten Nächte waren nicht ganz so witzig. Da hat es doch in der Ferne ziemlich geknallt und das hört man. Da kann man nicht allzu gut schlafen, ehrlich gesagt. Aber ich halte mich.
Ja. Ja, wie gehen denn die Leute damit um? Wie nah sind denn die Kampfhandlungen? Wie muss ich mir das räumlich vorstellen?
Also die Leute sind es gewohnt, diese ganzen ständigen Explosionen, weil das schon seit 8 Jahren eben so ist. Also seit 8 Jahren werden die Donetsker Grenzgebiete beschossen von der ukrainischen Armee und das hört man halt immer. Aber jetzt hat sich das nochmal zugespitzt. Es gibt mehr Explosionen als früher zu hören, also mehr Beschuss. Und jetzt gerade auch innerhalb der letzten 2 Tage wird auch sogar das Zentrum Donetsk beschossen. Also jetzt gar nicht so weit hier von hier entfernt zum Beispiel sind gestern 2 Raketen runtergekommen. Das Ziel war wahrscheinlich der größte Supermarkt, den wir hier haben, aber der wurde verfehlt und die Rakete ist da in so ein Wohnhaus eingeschlagen. Ja, und heute sind noch mehr runtergekommen, also alles im Zentrum. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich und wir wurden auch dazu aufgerufen, wenn möglich, die Häuser nicht zu verlassen.
Okay, aber es hat jetzt niemand gesagt, ihr sollt in den Keller gehen oder Schutzräume aufsuchen?
Es gibt ein paar andere so Dörfer hier in der Nähe, also auch in der Donetsker Volksrepublik, die... Boah, Scheiße, das knallte jetzt richtig laut. Oh, also so laut, weiß ich nicht, ob ich das hier schon so laut gehört habe.
Kannst du beschreiben, was gerade passiert?
Es sind jetzt echt ganz laute Explosionen zu hören. Also irgendwas kommt da gerade runter. Ich würde sagen, sogar im Zentrum, wo ich wohne.
Willst du dich vielleicht lieber in Sicherheit begeben?
Nee, ich glaube, es ist noch weit genug weg. Mir haben Bewohner erzählt, wenn es wirklich ganz nah ist, also eine Freundin von mir, die, da wurde das Nachbarhaus beschossen und sie meinte, wenn das passiert, dann hört man nichts mehr. Also dann klingeln die Ohren richtig. Und das ist, also so laut ist es nicht, aber es ist schon lauter als sonst gerade. Aber ich habe schon gemerkt, also mit dem Handy kann man das schlecht aufnehmen, leider. Ja.
Gut.
Oh, hast du das gehört?
Nein, gar nicht, aber es ist vielleicht in der Aufnahme drauf. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die Leute damit umgehen? Wie ist denn die Lage? Ich weiß, es ist seit 8 Jahren Krieg da in Donetsk, aber wie ist es denn im Moment? Was ist denn im Moment jetzt noch anders als vorher?
Jetzt ist anders eben, dass sie im Zentrum auch, also das Zentrum beschießen von Donetsk und Lugansk. Und vorher war das alles in der grauen Zone am Rand, also dieses Grenzgebiet zwischen Ukraine und Donbass. Ja, und jetzt wird auch eben, also werden Raketen abgeschossen auch aufs Zentrum, seit Russland seine militärische Operation gestartet hat in der Ukraine. Ja, und das ist auch so ein bisschen, das ist wirklich komisch. Also man geht normal raus und hört diesen Knallen zu und geht seinem Alltag nach. Die Leute gehen arbeiten, die Schulen also funktionieren, Geschäfte sind geöffnet. Natürlich sind weniger Leute auf der Straße unterwegs und weniger Autos, aber trotzdem ist das Leben normal, mehr oder weniger. So, aber es ist auch erschreckend, weil ich habe dann auch gelesen, dass zum Beispiel so ein Geschoss in einer Schule gestern gelandet ist und da sind 2 Lehrerinnen gestorben. Hm. Also das ist schon übel. Und es sterben gerade mehr Zivilisten als vorher. Hm. Und das, wenn man sich hier befindet, gibt einem das natürlich zu denken.
Hast du denn seit jetzt diese Militäroperation, die man ja auch Krieg nennen kann, begonnen hat, direkt mal russische Soldaten gesehen? Aus nächster Nähe?
Eigentlich in Donetsk sieht man immer irgendwelche Soldaten, also eben von der Volksmiliz. Und es gibt auch viele freiwillige russische Kämpfer, also nicht professionelle Soldaten, sondern einfach Männer aus Russland, die seit 8 Jahren hier sind, um eben sozusagen die Landsleute zu unterstützen. Hier leben ja auch sehr viele Russen. Genau. So, und die sieht man überall in der ganzen Stadt, aber das war schon immer so. Irgendwelche Panzer oder solche Kriegswegen habe ich jetzt nicht gesehen in den letzten Tagen. Also das hat man, also im Zentrum kommt das nicht vor eigentlich.
Ich muss mir das also vorstellen, wie das Leben in einer ganz normalen Großstadt, Donetsk ist ja auch eine riesige Stadt, wo alle Leute so tun, als wäre alles normal, bis auf den Umstand, dass eben, wenn man zum Beispiel vor einem Geldautomaten in der Schlange steht, unmittelbar neben einem eine Rakete einschlagen kann und man dann tot ist. Oder ist das so korrekt?
Ja, also vor allem war es jetzt, also es ist öfter vorgekommen, haben mir die Leute erzählt, dass eben manchmal zum Beispiel so eine Wasserfilteranlage zerschossen wird und dann gibt es kein fließend Wasser und die Leute müssen zu irgendwelchen, also zum Beispiel gibt es dann irgendwelche Hilfskonvois, die dann hier ankommen und Lebensmittel verteilen oder eben Wasser ausgeben und dann versammeln sich ganz viele Menschen, um das entgegenzunehmen. Und dann ist es oft vorgekommen, dass die ukrainischen Soldaten da eine Bombe dann draufgeschmissen haben auf diese Stelle und alle Menschen sofort tot waren.
Alina, in der aktuellen Situation ist die Kiewer Regierung auf die Idee gekommen, in Wohngebiete mit Militärlastern zu fahren und dort den einfachen Leuten der Zivilbevölkerung Waffen auszuhändigen, zum Beispiel AK-47 Maschinengewehre. Wäre eine solche Entscheidung auch denkbar von der Regierung der Donetsker Volksrepublik?
Nein, wäre nicht denkbar. Ich weiß
Warum?
nicht, welche Regierung auf so eine Idee kommt, einfach irgendwelchen Menschen Waffen in die Hand zu drücken. Also alle hier fragen sich, was jetzt um Gottes Willen in die Gefahren ist, so eine Entscheidung zu treffen. Die müssen schon sehr verzweifelt sein.
Ja.
Oder wollen eben das Chaos, was dadurch ausbricht. Weil es gibt wirklich viele verrückte Menschen, so die es einfach dann cool finden, mit einer Waffe rumzulaufen. Und ich habe auch Kommentare gelesen aus Kiew von Leuten, die meinen, dass die einfach gegenseitig anfangen, sich zu beschießen, weil sie nicht sehen, nicht einschätzen können, auf wessen Seite sein Gegenüber gerade steht. Das sieht man ja nicht unbedingt. Und dann fangen die einfach an, auf der Straße gegeneinander zu kämpfen, sozusagen. Also beschießen sich. Und es gibt dann auch viele Todesfälle im Moment.
So, ich habe dazu auch aktuelle Aufnahmen aus Kiew. Das sehen wir hier. Das ist also eine Begebenheit, wie sie sich da zugetragen hat. Wir sehen einen Militärlaster, der der ukrainischen Seite angehört, allerdings von der ukrainischen Zivilbevölkerung mit den ausgehändigten Waffen beschossen wird von allen Seiten. Der Fahrer ist vermutlich schon tot. Auf der Ladefläche, wo sich ein Flakgeschütz befindet, befindet sich noch ein Soldat, der jetzt runterspringt und allerdings nicht mehr weit kommt. Vermutlich ist er schon angeschossen zu diesem Zeitpunkt. Er versucht, sich in Deckung zu bringen. Und wie man sieht, wird er weiter beschossen von allen Seiten. Hinter dem weißen Transporter befindet sich ein Mensch, der jetzt ganz besonders mutig sich vorkommt, weil er kommt jetzt aus seiner Deckung hervor. Läuft dann direkt zu dem Soldaten hin und erschießt ihn kaltblütig, weil er glaubt, dass das sein Feind ist.
Unglaublich. Und das mitten in Europa.
Wie fühlt sich das an, wenn man solche Bilder sehen muss?
Ja, schlimm natürlich. Also völlig unverständlich. Aber also das habe ich auch gemerkt, die Leute nach 8 Jahren, die sind total abgehärtet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Selbst die Kinder hier, vor allem
Ganz
die
kurz,
Kinder in
der
der grauen
Panzer
Zone.
da überfährt gerade ein Auto, der das vorbeikommt. Der Panzer wurde auch beschossen. Der Fahrer gerät in Panik und verreißt sozusagen das Lenkrad und überfährt ein ziviles Fahrzeug, was sich dort befindet. Diese Szene kursiert derzeit in den sozialen Medien, wurde von allen Seiten gefilmt, also ist hinlänglich bekannt. Und ja, das ist der Wahnsinn des Krieges. Hier sehen wir jetzt den Soldaten, den Zivilen, der jetzt hinkommt, fast gefühlte 3 Minuten braucht, um sich in Stellung zu bringen und dann so lange bis auf den Soldaten schießt, bis der sich wirklich nicht mehr rührt. Ja, der absolute Wahnsinn. Ja, eine Entscheidung von Herrn Zelensky, wie gesagt, diese Waffen an die Zivilbevölkerung auszuteilen.
Ja,
Tja,
stimmt.
Alina, bist du froh, dass das nicht bei euch ist, ne?
Naja, was heißt, bei uns ist es nicht? Also völlig verrückt gewordene Zivilisten mit Waffen haben wir nicht, aber wir haben verrückt gewordene ukrainische Soldaten, die hier seit 8 Jahren auf Zivilisten schießen. Also gerade eben, das ist wirklich so ein Scharfschützenkrieg, was hier abläuft. Das sind Soldaten, die einfach auf der Lauer liegen und dann Menschen, die einfach zur Arbeit gehen, abknallen. Ja, und das ist nicht zu verstehen.
Okay, also wir haben von dieser Begebenheit, dass also die Ukraine Waffen ausgeteilt hat, ein Video, das können wir hier an der Stelle mal versuchen zu zeigen. Das ist hier also die entsprechende Aufnahme. Wir sehen hier die ukrainische Armee, einzelne Uniformierte laufen herum, die Leute bücken sich da. Jeder nimmt halt die Knarre raus, die er gerne haben will, um Krieg zu spielen. Ja, das ist genau das, was sich gerade abspielt. Ich befürchte, die kommen dann irgendwann nach Donetsk. Befürchtet man das da auch?
Also niemand weiß so wirklich, was passiert. Alle fragen sich, wieso hier in Donetsk immer noch geschossen wird, wieso das zugelassen wird, auch von der russischen Armee. Und die Soldaten, mit denen ich mich unterhalten habe, die meinen eben ja, jetzt ist Russland einfach erstmal dabei, in der Ukraine aufzuräumen und diese nationalsozialistisch geprägte Regierung in Kiew zu entfernen. Und dann kommen sie sozusagen hierher zurück, um hier noch zu unterstützen. Also wir haben hier ja die Volksmilizen, die da seit 8 Jahren auch die Stadt, also die Städte verteidigen. Und das tun sie bisher auch sehr gut. Also die Raketen, die hier runterkommen, die sind in den meisten Fällen schon von Luftabwehr so vorher abgeschossen worden. Und dann kommen eben noch die Überreste hier runter und beschädigen die Häuser. Es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt so eine richtige Bombe in den letzten Tagen runtergekommen ist und mehrere Häuser auf einmal hochgejagt hat. Das gab es jetzt nicht. Es sind, wie gesagt, meistens eben so Raketenüberreste.
Was du gerade beschrieben hast, ist im Prinzip eine Szene wie diese, eine Aufnahme von gestern. Da hat also die ukrainische Flugabwehr, wie es offiziell heißt, ein Flugzeug abgeschossen. Die Trümmerteile sind dann gestürzt auf ein Wohnhaus. Einige Menschen, die darin gewohnt haben, sind jetzt obdachlos. Und es hieß dann hinterher in den Fernsehnachrichten, es habe sich um einen Bombenangriff der Russen gehandelt in Kiew. Wie viel, Alina, kann man glauben von dem, was man sieht und hört in diesem Krieg?
Ich bin ganz ehrlich, es gibt auf allen Seiten auch Unwahrheiten, die verbreitet werden. Es gibt Videos eben auch von solchen Panzern, die zivile Autos überfahren. Die eine Seite sagt dann, das war ein ukrainischer Panzer. Die andere Seite sagt, das war ein russischer Panzer. Jede Seite versucht eben, das für sich zu nutzen, wenn sowas passiert und nicht so ganz zu verstehen ist, von welcher Seite kam das jetzt. Aber es gab zum Beispiel auch heute einen Fall, jetzt hat sogar das Fenster bei mir geknackt, als es eine Explosion gab. Also heute gab es einen Fall, da ist eine Rakete in Kiew in einem Hochhaus gelandet, in einem Wohnhaus. Und ganz erschreckende Bilder. Zuerst wurde gesagt, das war eine russische Rakete, aber dann hinterher stellte sich raus, das kann man auch wirklich dann sehen, dass es eine ukrainische Rakete gewesen ist, die einfach komplett fehlgeleitet war. Und das hängt damit zusammen, dass im Moment in Wohnhäusern, zwischen Wohnhäusern in Kiew, genau die Bilder. Und das hängt eben damit zusammen, dass die ukrainische Armee gerade wirklich schwerste Artillerie zwischen Wohnhäusern in Kiew aufstellt und das auch nicht so ganz koordiniert betreibt und dann auch einfach mal solche Raketen missgeleitet werden. Also ja, ist einfach ist nicht schön.
Jetzt hat ja Wladimir Putin sich genau zu diesem Sachverhalt geäußert, dass man also auf Seiten der Ukraine dazu übergegangen ist, die Artillerie in den Wohngebieten aufzustellen und hat gesagt, es sei ein Missbrauch der Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Würdest du das auch so betrachten?
Ja, kann man schon so sagen. Ja, schwierige Frage.
Also ich habe eine Weile darüber nachgedacht, muss ich sagen, und man kann das natürlich so sehen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch einfach argumentieren, ja, die Armee stellt eben dort ihre Artilleriegeschütze auf, wo es was gibt, was sie schützen will. Und das sind nun mal Wohngebiete. Dass diese Artilleriestellungen dann natürlich beschossen werden könnten von gegnerischen Raketen, ist dann natürlich die andere Sache, ne? Der ganz übliche Wahnsinn in diesem Krieg.
Ehrlich gesagt, das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, diese Strategie. Die Ukrainer versuchen jetzt gerade tatsächlich eben dort schwere Artillerie aufzustellen, wo diese Artillerie dann nicht von den Russen nur zerstört werden kann, weil einfach ringsherum Zivilisten wohnen. Diese Strategie verfolgen sie auch hier. Es gab heute zum Beispiel eine Ansage von dem Premierminister der Donetsker Volksrepublik, der hat die Menschen vorgewarnt, dass hier in der Umgebung in 4 kleineren Städten Anschläge vorgenommen werden. Das haben die Geheimdienste hier also rausgefunden, dass solche Pläne bestehen. Und dass da wollen eben die Ukrainer, oder ich weiß nicht, ob das jetzt heute schon passiert ist, aber die Ukrainer planen anscheinend, diese 4 Städte mit so einem ganz, ganz schweren Gerät anzugreifen. Grad heißt das. Und wollen diese Angriffe und die ganzen Toten, die es dann dadurch gibt, eben den Russen in die Schuhe schieben. Und hier zum Beispiel ganz konkret in Donetsk, das wurde mir auch erklärt von Soldaten, da gibt es auch gerade die Strategie, die am Laufen ist, da gibt es an der Grenze, an der Stadtgrenze einen, also zuerst die erste Front sozusagen Ukrainer und dann ein Stück weiter noch eine, noch eine Linie mit Soldaten. Ich kenne militärische Begriffe nicht, bin ich ganz ehrlich. Jedenfalls die am weitesten von der Stadt weg sind, die sind aber diejenigen, die schießen. Und Aha. Die wollen damit erreichen, dass die Volksmilizen der Donbass-Republiken sich gegen diesen Beschuss natürlich wehren und dafür müssen sie aber erst durch diesen ersten Ring durch. Das heißt, die Ukrainer, die gerade nicht auf uns schießen. Und das bedeutet, dass sie erst diese unschuldigen sozusagen Ukrainer, die ja gar nicht geschossen haben, umbringen müssten. Und daraus können sie dann wieder eine Meldung machen. Also dass die Donetsker Volksmilizen die Ukrainer umbringen, die gar nicht geschossen haben.
Das heißt, sie würden erstmal ihre eigenen Leute opfern, bevor sie dann die eigentlichen Leute, die sie töten wollen, angreifen.
Ja, also es gibt viele solcher Strategien, die ziemlich makaber sind. Also auch zum Beispiel in der Grauen Zone, als ich dort war, das habe ich auch gesehen. Zuerst wird da so provokativ geschossen von der ukrainischen Seite. Und dann steht aber schon...
So, die Verbindung ist jetzt abgerissen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Womöglich ist eine Bombe eingeschlagen bei Alina in ihrer Wohnung in Donetsk. Wir bleiben weiter dran und versuchen, sie weiter zu erreichen. Alina, du bist jetzt über das Mobilfunknetz drin. Das WLAN ist ausgefallen, also die Festnetz-Internetverbindung. Kannst du mir beschreiben, was gerade passiert, oder möchtest du lieber abbrechen und dich in Sicherheit bringen?
Nee, ich glaube, es ist okay. Also jetzt gerade höre ich auch keine Explosion mehr, aber eben wirklich im 5-Sekunden-Takt ganz, ganz schwere Explosionen zu hören gewesen. Ich habe gesehen, das Licht, also die Elektrizität ist wohl auch ganz kurz am Wackeln gewesen und dann ist das WLAN ausgefallen. Also Internet gibt es gerade nicht. Ich bin überrascht, dass das mobile Netz noch funktioniert. Aber ja, wir probieren es mal weiter. Mhm.
Okay.
Es scheint mir aber nicht so zu sein, dass die jetzt hier näher gerückt sind. Also ich muss mich, glaube ich, noch nicht in Sicherheit bringen.
Wird denn eine Sirene angehen oder so, wenn du dich denn retten sollst, oder erfährst du das gar nicht, wenn die Lage brenzlig wird? Wir fassen das jetzt mal kurz zusammen, was eben passiert ist. Bei dir gab es gerade einen heftigen Bombenanschlag. Es ist kurzzeitig der Strom ausgefallen. Daraufhin ist das WLAN auch ausgefallen. Jetzt ist es wieder da. Alina, ich muss sagen, ich finde es schon ein wenig beeindruckend, wie du sozusagen so gerührt in deiner Wohnung sitzen kannst, um mir dieses Interview zu geben. Hast du gar keine Angst zu sterben heute?
Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Ich habe auch andere Soldaten gefragt, was mit mir los ist. Ich habe diese Angst nicht. Ich bin wohl auch mittlerweile ein bisschen abgestumpft, so wie die Bevölkerung hier. Die interessiert das auch nicht mehr, wenn hier so laut geschossen wird. Also vor allem auch Kinder, ne? Also es gibt ja viele Kinder, die im Krieg geboren wurden, also vor 8 Jahren, und nur den Kriegszustand kennen. Und die gucken wirklich komplett neutral auf irgendwelche abgerissenen Beine, irgendwelche Körperteile und zucken mit den Achseln. Das ist nicht normal. Also ist schon heftig, was das mit den Menschen macht. Oder auch ein anderer Journalist, der hier seit Jahren lebt, aus Russland und von hier berichtet, der, habe ich auch ein Video gesehen, da gab es einen Ukrainer, der einen Anschlag verüben wollte vor einer Woche, glaube ich, im Bahnhof hier. Und der hat irgendwas falsch gemacht und hat sich selber in die Luft gejagt. Und dann lagen halt seine Körperteile da überall verstreut. Und der Journalist stand da in der Mitte und sagt, ja, hier sehen Sie sein Bein, hier sehen Sie seinen Arm. So völlig neutral, als würde er über das Wetter berichten. Das ist schon, das ist schon heftig.
Ja, es ist schlimm, was das mit Menschen macht, die täglich so einem Grauen ausgesetzt sind. Die Menschen in Kiew erfahren ja erst seit 2 Tagen, was es heißt, Krieg zu führen. Wir haben da auch eine schöne Aufnahme bekommen. Das ist also eine Festnahme, eine angebliche eines russischen Soldaten in Kiew. Er soll also von Zivilisten festgenommen worden sein, ertappt bei Kampfhandlungen oder wie auch immer. Es geht dem jungen Mann augenscheinlich nicht gut. Ich kann auch nicht verstehen, was die Leute da zu ihm sagen. Ja, was ich mich natürlich immer frage bei solchen Aufnahmen ist, was davon ist echt und ist das glaubwürdig, was wir da sehen? Oder ist das vielleicht auch nur Propaganda?
Nee, ich glaube, das ist echt. Ich muss auch dazu sagen, es war auch neu für mich. Ich bin ja überhaupt nicht im Kriegsthema eigentlich gewesen, noch nie in meinem Leben. Aber mir haben Soldaten erklärt, dass auf beiden Seiten sehr heftige Drogen verwendet werden in den Armeen. Das war schon immer so. Und das erklärt auch vieles. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sind das für Menschen, also eben die Ukrainer vor allem, die dann auf Kindergärten und Schulen schießen seit 8 Jahren. Sogar irgendwie, wenn die Schulen halt gerade, also der Unterricht zu Ende geht und die Kinder nach Hause gehen, wer macht sowas? Also es ist ja nicht menschlich. Aber wenn die eben auf Droge sind, dann erklärt das einiges. So, mir wurde dann erzählt, da schießt du dann zum Beispiel auf ein Bein und der Mensch müsste schreiend am Boden liegen, steht aber wieder auf und fängt an zurückzuschießen.
Also im Zweiten Weltkrieg gab es ja die sogenannte Panzerschokolade.
Ja.
Das war so ein heftiges Aufputschmittel. Ist denn näher bekannt, was die ukrainischen Soldaten und die russischen Soldaten kriegen und wo man das kriegen kann?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Also was es für Drogen denn sind, sollten sie welche erhalten, ist dir nicht bekannt.
Mir wurden nur die Auswirkungen erzählt, eben, dass man keinen Schmerz spürt, dass man nicht schlafen muss, weil die müssen eben tagelang durchhalten und ihren Dienst leisten. Sie fühlen sich euphorisch, kraftvoll, also so unschlagbar. Und ja, anscheinend fehlt ihnen dann auch die Empathie, dass sie nicht davor zurückschrecken, einfach auf Zivilisten zu schießen.
Jetzt habe ich nun den Eindruck, wenn ich so unsere Fernsehnachrichten anschaue, jeden Tag, dass man all diese Dinge gar nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht wissen will. Jedenfalls gehören sie nicht zum westlichen Narrativ in den Fernsehnachrichten. Und so kommt es, dass also bei uns auch in der Bevölkerung bereits eine gewisse unterschwellige Pogromstimmung herrscht, ja, denn die gesamte Welt handelt jetzt nicht mehr mit den Russen, also fast die gesamte Welt, ne, aber ich meine die im Prinzip die gesamte westliche Welt. Es dürfen keine Flugzeuge mehr von Russland über der Europäischen Union rumfliegen. Russland hat das beantwortet und seinerseits auch Flüge für westliche Fluglinien verboten über seinem Territorium, was natürlich immense Auswirkungen haben wird auf den Flugverkehr weltweit, denn Russland ist nun mal das größte Land. Und als ob all das nicht genug wäre, gibt es also jetzt in Deutschland so gewisse Bestrebungen, dass Leute sozusagen privat schon mal anfangen, den Russen in ihrer Nachbarschaft auch zu bestrafen. Das ist hier also von der Webseite des deutschen Restaurants Traube Bietigheim bei Karlsruhe. Dort will man also Besucher mit russischem Pass ab sofort nicht mehr bedienen. Es gibt weitere Beispiele in dieser Kategorie. Wilhelm, vielleicht kannst du was dazu sagen. Du hast ja auch immer ein Ohr an der russischstämmigen Bevölkerung in unserer Gesellschaft.
Na, ich habe auch ein Ohr an der deutschstämmigen Bevölkerung dieser Gesellschaft und an der ostdeutschen Gesellschaft, an der westdeutschen Gesellschaft. Also diese Probleme, was da jetzt rausbricht mit dieser ganzen Perfidie, ja, diese Russenhasser, ich hasse euch, ihr kommt bei mir nicht rein. Da müsste man aus meiner Sicht mal gucken, wo passieren die Sachen? Passieren die mehr im Osten? Passieren die mehr im Westen? Oder ist es gleichmäßig verteilt? Also meine These wäre, dass das hauptsächlich im Westen der Fall sein wird, dass solche Sachen passieren. Und die Ursache ist nicht, weil jetzt mal irgendein Krieg ausgebrochen ist und wir müssen jetzt mal so Tacheles reden mit den bösen Russen, sondern die Kernursache, dass das jetzt zum Tragen kommt, ist
Moment, darf ich unterbrechen? Dazu kommen wir später in der Sendung. Ich möchte mal ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen, was überhaupt jetzt gerade so stattfindet hier in diesem Land.
Okay.
Also, wir haben hier unter anderem den Star-Dirigenten Valeri Gergiev, der also rausgeschmissen wurde, weil er also sich nicht distanzieren wollte. Es ist also ein Arbeitsverhältnis aufgelöst worden für etwas, was jemand nicht getan hat. Interessante Entwicklung. Und wir haben auch weitere Sachen. Wir haben hier zum Beispiel ein Busunternehmen, das wurde angegriffen. Ein russlanddeutsches Busunternehmen, das also am Liniendienst teilnimmt in der lokalen Gemeinde, kann jetzt nicht mehr fahren. Da haben wir den Unternehmer kurz gesehen, weil dort ja in Selbstjustiz, in falscher Selbstjustiz Deutsche gemeint haben, ihm die Flotte kurz und klein schlagen zu müssen. Hier haben wir dann einen Mixmarkt. Das ist eine Kette, die vor allem osteuropäische Produkte anbietet. Dort hat man also gemeint, müsste man unbedingt ein paar Sachen an die Wand schmieren. Allerdings ist das jetzt auch nicht der einzige Fall. Wir haben dann hier noch einen Fall, da ist man dann mit Farbe hingegangen und hat die Scheiben beschmiert. Ja, Wilhelm, wir haben es gesehen, Sachbeschädigungen an Gütern, die also russischen oder Menschen mit russischem Hintergrund gehören. Was geht da gerade vor in der Gesellschaft? Ist das eine Pogromstimmung? Kann man das so nennen?
Ja, also ich denke, also es geht zumindest in die Richtung, also weil Pogrom, da denke ich ja zum Beispiel auch an diese Pogrome in der Ukraine, wo diese Busbesatzungen da terrorisiert werden, nur weil sie Krimbewohner waren. Das ist ja auch ein Pogrom und jetzt geht's eben gegen Russischstämmige, gegen Leute, die weiß nicht, Putin-Versteher sind. Ich hatte gerade hier so ein Seminar vor ein paar Tagen, da wurde mir vorgeworfen, dass ich ein pro-russischer Ideologe bin. Also wenn mit solchen Begriffen schon hantiert wird, da sieht man doch schon, der Hanfseil da am Baumast wackeln. Also was ist denn der nächste Schritt, wenn man hier seine Meinung äußert, wenn man Informationen gibt und so weiter und dann ist man pro-Russe. Und was ist denn mit pro-Russen? Am Anfang ist man pro-Russe und dann kommen die Verbrennungsöfen und dann kommt die Wand, an die man gestellt wird und die Laterne, an der man hängt. Also das sind Pogromstimmungen, wo einem den Magen umdreht, muss ich mal sagen, dass Leute also kriminalisiert und verfolgt werden, nur weil sie russische Abstammung sind und nicht sagen, Putin ist ein Mörder. Ja. Also, da werden die Sinnungsurteile sozusagen gefordert und wer die nicht eingeht, der ist dann auf der potenziellen Abschlussliste. Das ist ziemlich erschreckend.
Also gegen die körperliche Unversehrtheit geht's tatsächlich auch schon. Hier haben wir das Schreiben an eine Dame, die nicht mehr behandelt werden soll beim Arzt, weil sie eine russische Patientin sei. Das geht schon in die Richtung. Also ich befürchte schon, dass das keine gute Entwicklung ist, die da stattfindet. Es hat heute bei der Konferenz der CDU-Innenminister in Deutschland, CDU-CSU-Innenminister in Deutschland, gibt's 9 Stück, die Frage gegeben aus dem Reporterpublikum, sind denn den Innenministern irgendwelche Vorfälle bekannt, dass also Russen hier drangsaliert würden in unserer Gesellschaft? Und selbstverständlich hat man gesagt, nein, da gibt's überhaupt gar keine, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Du hast vorhin gesagt, Wilhelm, dass du das Gefühl hast, es kommt alles mehr so im Westen der Republik vor. Wie kommst du darauf?
Naja, das entspricht einer gewissen Traditionslinie. Also das Problem, was wir ja in Westdeutschland haben schon seit fast 80 Jahren, ist ja, dass dort die faschistische Ideologie und die faschistische Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde. Also man hat da so wahrscheinlich mit diesen Rosinenbombern da so eine Persilscheine vom Himmel flattern lassen und dann hatten auf einmal Millionen von Nazis eine lupenreine Weste und konnten ungehindert weitermachen in der Bundesstaatsanwaltschaft, im Justizministerium, im Wirtschaftsministerium, Bundesnachrichtendienst, alle nur SA, SS, Gestapo-Leute, ja. Diese ganzen Faschisten, die in sämtlichen Elitenbereichen der Bundesrepublik jahrzehntelang tätig waren, ein Jahr NSDAP genossen, hat man in Amt und Würden so ja noch nach dem Anschluss 1990. Und das Problem ist ja, dass die nicht nur personell nicht aufgearbeitet wurde, der Faschismus in der BRD, sondern auch die Ideologie nicht. Also man hat die faschistische Ideologie genommen, hat da einfach mal den Aufkleber abgemacht, hat da ein neues Etikett drauf geklebt, heißt jetzt westliche Werte. So, und da war vorher der faschistisch-arische Herrenmensch, wurde denn zum westlichen Werten Westherrenmensch, der jetzt wieder über alle herrschen kann, wieder auf diese jüdisch-bolschewistischen Slawen, Kommunisten da so runtergucken kann. Und genauso wie die ukrainischen Faschisten, die quasi seit Generationen für Kartoffelkäfer hält, die lebensunwert sind. Und das hat man jetzt so die Jahre ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil Faschismus war nie so vogue. So, und jetzt geht's nur auf immer gegen Russland und jetzt kann das alles rausbrechen, was schon jahrzehntelang in diesen Köpfen spukt. Der böse Russe, diese Kakerlake, den muss man bekämpfen, an Baum hängen, verbrennen, sein Eigentum vernichten.
Und kann man richtig die Sau rauslassen.
Ja, kann man mal so richtig so zeigen, ja, was so ein Demokrat ist, so richtig.
Nach oben buckeln, nach unten treten, aber richtig.
Demokratisch mal einen Russen durchs Dorf jagen, also das ist die hohe Kunst der westlichen Werte, da geht richtig die Post ab. Und deswegen denke ich, dass es aus meiner Sicht, das wird man ja empirisch feststellen, dass es im Westen eher verbreitet sein wird als im Osten, weil im Osten hatte man 40 Jahre lang mal gegen faschistische Kriegsverbrecher, gegen faschistische Ideologie getan, die diese faschisten Eliten entmachtet, ihr Eigentum eingezogen. Und egal, was man jetzt von dem System halten will, vom Kern ja trotzdem eine antifaschistische Gesellschaftsordnung gehabt, was ja dann nach dem Anschluss gleich wieder alles abgewickelt wurde. Also das wurde alles wieder in Vergessenheit irgendwie beseitigt, aus dem Gedächtnis gestrichen, diese ganze antifaschistische. Und jetzt können ja die Post- und Pro-Faschisten, die sich für Demokraten halten, so richtig am Rad drehen. Also wo das noch hinführen soll, weiß ich nicht. Wenn Leute jubeln, dass sie gegen andere Ethnien sind. Ja, na toll. Also das hat man auch alles schon mal. Schauen wir mal, wie das endet.
Im Internet gibt es bereits die ersten Proteste gegen diese neue Art von Pogromstimmung. Hier sehen wir eine TikTok-Userin, die sich Kalinka nennt. Sie bringt hier einige Beispiele, wie man also, die man gesammelt hat in der Gemeinde. Wir verlinken dieses Video hier auch unter der heutigen Sendung. Ja, Wilhelm, eine gefährliche Stimmung, die hier herrscht. Was meinst du, was können wir tun? Können wir Deutschen was tun?
Ja, wie gesagt, hätten wir schon lange tun müssen, aber ist ja nie zu spät. Also vielleicht hat es ja insofern positive Auswirkungen, diese ganzen Aktionen, die da schon so in diese Pogrom-Richtung gehen, dass immer mehr Menschen eventuell in diesem Ost-West-Deutsch, Gesamtgroß-Neudeutschen Deutschland die Augen geöffnet werden, was sie eigentlich, also was mit ihren Köpfen gemacht wurde, worauf sie da so konditioniert wurden, ja, der böse Russe. Vielleicht wachen da noch mehr Menschen auf und dann haben wir vielleicht die Chance und das ist das Entscheidende, dass es in Deutschland dann auch mal irgendwann eine Entnazifizierung gibt. Und das ist aus meiner Sicht erstmal die Stufe, die man machen muss, entnazifizieren, was die Gegenwart, was die Ideologie, was die Medien, die Politik, Außenpolitik, Innenpolitik angeht, muss man erstmal entnazifizieren. Und dann hat man eine Basis, dass es mal eine Gesellschaft wird, die man wirklich als demokratisch bezeichnen kann. Wenn es noch in eine humanistische Richtung gehen würde, also da träume ich ja schon langsam ja nicht mehr von, aber das wäre natürlich noch besser. Das heißt, jeder Bürger sollte gucken, was da passiert. Und wenn da immer so von Zivilcourage geredet wird, ja, also wir müssen Zivilcourage gegen die Rechten, Zivilcourage gegen die Rechten, na dann zeigt doch mal Zivilcourage gegen diese rechtsprofaschistischen Russenhasser. Das wäre doch mal was, dass man sagt, ich stelle mich mit einem Plakat vor der Gaststätte und sage, da geh ich nicht mehr rin, das sind Russenhasser, bei dem kaufe ich nicht mehr, das ist ein Russenhasser. Also man kann ja auch als Bürger was machen. Dann muss man eben auch mal Flagge zeigen und nicht diese ganze polemische Feld den Russenhassern überlassen. Also jetzt ist jeder Bürger gefragt, da auch mal was gegen zu sagen und die Ladentür aufmachen und sagen, ich bin nicht mehr Ihr Kunde ab heute. Und dann die Ladentür wieder zumachen. Das kann jeder Bürger machen. Also das ist das, was jetzt, glaube ich, getan werden muss.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich persönlich möchte noch hinzufügen, ich habe wirklich lange Jahre eigentlich nie irgendwann tatsächlich russische Freunde gehabt, direkt in meinem Freundeskreis, einfach weil ich zu wenig gekannt habe oder kenne. Und es wohnen auch hier in meinem Umfeld im Prinzip nur rein Deutsche. Ich kenne keine. Man muss allerdings auch dazu sagen, die meisten erkennt man ja auch nicht, weil sie sind ja perfekt integriert, meistens in unsere Gesellschaft. Sie gehen arbeiten, sie tragen bei zum Bruttosozialprodukt. Und in den vergangenen Jahren hat mich wirklich keine gesellschaftliche Entwicklung so sehr geärgert wie diese Art von Russendissen. Also, liebe Zuschauer, ich fordere euch auf, macht dabei nicht mit, ergreift Partei für eure russischstämmigen Mitbürger oder Mitbürger mit russischem Migrationshintergrund. Ruft die Polizei, wenn ihr seht, dass russische Geschäfte angegriffen werden. Meldet euch zu Wort, auch in den sozialen Medien. Ich finde, wir können diese Entwicklung auf gar keinen Fall hier zulassen in unserer Gesellschaft. Wir können nicht zulassen, dass es wieder heißt, kauf nicht beim Juden. Nein, jetzt heißt, kauf nicht beim Russen. Das können wir nicht zulassen. Wir sollten auf keinen Fall in diese Richtung gehen. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank. Vielen Dank, Wilhelm. Das war's in unserer zweiten Sendung. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, auch wenn wir ein wenig russenfreundlich waren in dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.